Viertes Buch. 1. Good morning übe ich.
Natascha Lebubusch, Kuckilein, ich hab heute Nacht gar nicht gut geschlafen. Hast du die fette Ethel vermisst, Baby, oder deine haarige Ex-Frau?
Ich hab mein Geld vermisst.
Du lagst so weit weg von mir, dass ich einmal gedacht habe, du wärst gar nicht mehr da. Aus, vorbei, dachte ich, als hätte es dich und mich nie gegeben, als wäre immer nur mein Papi da gewesen, der gestörte Ex-Kapo. Und Bunny Glamazon habe ich vermisst. Und Mrs. Muhammad Ali aus Khartoum, aber die nur ein bisschen, die nur in der Theorie. Und meine Mädchen, die ganz praktisch.
Und du hast dich gar nicht an mich gedrückt mit deinem »Du weißt schon was«.
»Wirklich? Du weißt ja, mein Liebling, meine Darlinki, das mache ich immer nur unbewusst. Oder unbewusst nicht.«
Wie soll ich meinen Schmock gegen deinen viel zu dünn ausgemergelten Yoga-Arsch pressen, wenn er mir seit Wochen nicht steht? Kannst du mir das verraten?
Kakushki, bitte nicht böse sein. Es ist wegen der Arbeit. So ein Genetikprogramm ist sehr kompliziert. Auch für den ersten Direktor des ersten psychokatalytischen Instituts.
Immer noch die Genix-Sache?
Ja, Bubilein. Muss das sein?
Was?
Dieses Gejidel. Immer nur Bubi und Schmubi, ich bin nicht dein stressiges Äffchen aus Herzlepituach, das du ständig beruhigen musst.
Entschuldige, Nataschele, natürlich nicht. Du bist viel mehr. Du bist meine einzige Nichtniederlage. Du bist mein 1:0 gegen den melancholischen und viel zu gut aussehenden Karubinerling.
Vermisst du sie? Vermisst du deinen küssenden und schlagenden KZ-Papi? Und was machst du mit deinem Genetikprogramm, Noah, wenn es endlich funktioniert?
Geld verdienen, hoffentlich, eigentlich. Beweisen, dass du und ich von König David abstammen. Oder dass der bepotzte Soli nur ein erbärmlicher Slawenscheges ist, dessen Uroma sich beim Pogrom von Tarnopol freiwillig für die Kosaken hinlegte.
Wirklich? Du hattest schon blödere Ideen.
Ja, das finde ich auch. Darum sitze ich Tag und Nacht im Institut an meinem alten pfeifenden Mac. Darum ist mein Nacken schon ganz steif. Aber leider wirklich nur der verdammte Nacken.
3 Tage später hatte Noah seinen ersten Lift-and-Carry-Rückfall seit seiner Ankunft in New York vor einem halben Jahr, an jenem eiskalten weißen Maitag 2007, als er gedacht hatte, dass endlich sein Leben als Supernormalo beginnen konnte. Siehe letzte krönende Phase seines großartigen Summer Beach-Plans. Die Seite hieß Tall Wives. Es war eine ganz harmlose Seite. Große Frauen hoben kleine, schmächtige Männer hoch und trugen sie durch unbewohnte Terence-Conran-Wohnungen. Sie hielten sie in ihren großen, dicken, nackten Armen und guckten sie lieb an. Die Männer saßen auf ihnen wie kleine Vögel in Mamas Nest. Sie lachten wie glückliche Babys oder klimperten mit mädchenartigen Wimpern ihren traurigen Determinierungsblues. Was danach geschah, wurde nicht mehr gezeigt, so durfte auch das U18-Publikum mitgucken. Die erste Tall Wife, auf die Noah stieß, eigentlich wollte er nur schnell das verlorene UBS-Passwort suchen, kannte er nicht. Sie sah aber jemandem sehr ähnlich, auf eine äußerst erhebende Art. Sie war dunkler, jünger, versonnener als Marujata die Große in der Zeit, als er noch ein kleiner Pischer und sie sein Kindermädchen war. Darum konnte sie es nicht sein. Natürlich konnte sie es nicht sein. Marujata war seit den 90ern tot. Herzinfarkt wegen Übergewicht. Zu ihrer Beerdigung kam aus der Fulani-Familie niemand. Das war schon in ihrer besten Herbertstraßenzeit, aber Schleumel, damals selbst noch im Besitz des letzten seiner 7 Leben, schickte ihren greisen Eltern in Wroclaw einen eingeschriebenen Brief mit 1.000 Mark und einer Beileidskarte mit aufgedrucktem Dahlienmuster. Wir trauern um unsere feine, kräftige Pani Malgorzata, die aus Taktgefühl nur bei laufendem Wasser ihren Metabolismus lüftete, im Gegensatz zu meiner bescheuerten Frau. Danke, Malke. Die zweite Tall Wife auf Noahs Bildschirm war ausgerechnet die harte, große, depressive Mara aus dem Billigpuff in der Ben Yehuda. 1999 bis 2002, die er das letzte Mal auf dem Weg nach L.A. in Zürich im Flughafen Radisson getroffen hatte, als Ethel dachte, er wäre nur ein bisschen zu lange im Duty-Free-Shop versackt. Mara hieß da schon Sweet Strong Sue, lebte in Londoner Osten und annoncierte vor jeder ihrer Kontinentaltouren auf tallwives.com, der einzigen konfessionsübergreifenden Wrestling-Seite. Zürich war wahrscheinlich der Höhepunkt von Noahs kleiner Mann große Frau-Erfahrungen gewesen. Alan, kleines Schweinchen, wie geht's? Hatte Mara überrascht und doch ganz down to earth zu ihm zur Begrüßung gesagt. Hast du es immer noch gern, wenn man so tut, als würde man dich aus dem Fenster schmeißen? Danach machte sie mit ihm praktisch alles, was auf ihrer Speisekarte stand, bis auf die Fenstertour.
Als ich kam, fühlte es sich zwischen meinen dünnen Strampelbeichen genauso nass und ungewollt an, wie meine erste Pollution, Carabiner Ling, hatte Noah mir begeistert vor dem Weiterflug nach L.A. aus der Toblerone Platin Lounge des ZRH gemailt. Der arme Noah dachte, das alles hätte er für immer hinter sich. Aber leider gefiel ihm, was er jetzt an diesem Hudson River grauen Novembernachmittag in seinem psychokatalytischen Institut auf dem krächzenden Uralt-Mac sah. Für einen neuen Computer war leider kein Geld da. Er warf, war Rettung noch möglich, einen hündischen, schweifenden, tausendfach geübten Heimwehblick aus dem Fenster in den kilometerhohen New Yorker Himmel, der sich plötzlich, als wären es 8 Uhr morgens, orange und dann blutrot färbte. Er dachte, Mazel Tov, gleich kommen die Al-Qaida-Boys in ihren Flugzeugen und krachen genau in mein Fenster rein. Und dann checkte er lieber nochmal den altersschwach flackernden Monitor. Mara, alias Sweet Strong Sue, hatte ein schmatzendes Latexkleid mit Spaghetti-Trägern an, das ihre fetten Beine bis zu den Knien ihrer glänzenden 5-Kilo-Pulkes bedeckte. Und ihre Brüste waren noch schöner, größer, schwabbeliger als im Zürcher Radisson. Der Typ im Video hieß Little John und war 5'2" groß. Neben Maras Show- und Kampfnamen stand 6'4" und als Noah diese herrliche Zahl sah und sie in einem zweiten Safari-Fenster schnell umrechnete, 1,93 Meter, schossen die letzten Reste seines an eisenarmen Blutes in sein Dudele. Sofort glitt Noahs raue Mongolenhand unter den Schreibtisch. Und dann rutschte Noah, weil er es mit der Hand noch immer nicht konnte, mit dem Laptop auf seinen extra harten Futon aus Seegras, den er am zweiten Tag seines endgültigen Verschwindens aus der alten Welt in New York bei Macy's gekauft und sorglos wie immer mit der goldenen UBS-Kreditkarte bezahlt hatte, überzeugt, dass Schleumes heimliches Nuttenkonto mindestens 100 Jahre reichen würde. Er hatte es, wie er fand, nach seinem raffinierten, aber auch sehr anstrengenden Spurenverwisch-Zickzack durch die halbe Welt, nach dieser entropischen West-Ost-Odyssee durch die durchgelegenen Hotelbetten von Al-Fashir, Khartoum, Kairo, Singapur, Vladivostok und Tijuana verdient, endlich mal wieder auf einer perfekten Unterlage zu schlafen. Doch Natascha, die nicht erwartet hätte, dass er Wort halten und ihr die silberne Jaffa-Khamsa zurückbringen würde, geläutert von seinem ewigen Meraf und Edel Unterwerfungsbrimborium, Otto und Nataschele, war die Sushi-Matte, ebenfalls Otto und sie, bei aller Liebe zu hart. Also flog sie nach ein paar Tagen und mehreren erstklassigen Normalo-Sex-Sessions, Oton Neo Noah, aus Nataschas Workout-Compound in der 93. Straße wieder raus und kam ins Institut. Für den kurzen, kräftigenden Nachmittagsnap. Mehr nicht, sagte sich Noah zwischen zwei Patienten oder nach einem langen, intensiven, ertragsreichen Investorengespräch. Und daran hat er sich gehalten. Bis heute, obwohl er noch keinen einzigen Patienten gehabt hatte und nie einen Kollegen oder Geldgeber zu Besuch. Jetzt lag der senil wimmernde und flackernde Laptop plötzlich aber doch vor ihm auf dem Kissen. Er selbst lag mit dem Bauch und einem erstaunlich kräftigen Halben auf seiner Matte und rieb sich daran, als wäre er wieder 15,5. Kaum war er gekommen, fing er sofort wieder an. Und dann gleich nochmal. Inzwischen war er auf Tall Wives bei dem 5-Sterne-Video Sweet Strong Sue Takes 2 Jabs angelangt, einer echten Lift-and-Carry-Rarität, und die durfte er, wenn er schon dabei war, nicht auslassen. »Übel, übel, kleiner Mann. Was, wieso? Du wolltest es doch nie wieder tun. Einmal noch, mehr nicht, das ist kein Problem. Wer sich einmal wie früher an seiner Matratze reibt, der wird wie früher auf Ritalin gesetzt.« »Mama, bist du das? Wer sonst, Dummerchen? Natürlich bin ich's, dein welkes, ängstliches, kaltes Mamilein. Und weil wir gerade so schön miteinander reden, will ich dir noch etwas Wichtiges sagen. Was, Mami? Verzeih mir, mein Pupkelle, dass ich nie so zu dir war, wie du es dir gewünscht hast. Aber du hast auch was von mir gelernt. Was denn? Die grüne Cousine zu furzen. Soll ich die Kamera ausmachen?« Nachdem Sweet Strong Sue die beiden kleinen schmächtigen Japsen in Gummihöschen links und rechts hochgehoben und Noah das dritte Mal hintereinander aus seiner schlaffen Nudel, Oton Ur-Noah, ein paar letzte Tropfen rausgequetscht hatte, machte er sich, eine kleine Verschnaufpause musste vorher natürlich sein, wieder auf die Suche nach dem verlorenen UBS-Passwort, aber diesmal etwas entschlossener, konzentrierter, schläumeliger als davor. Er tippte ein bisschen hier und dort was ein, er prüfte, ob nicht die Access Card einfach nur falsch herum in seinen kleinen, grauen, agentenmäßigen UBS-Decoder steckte. Aber egal, wie er sie reinschob, auf dem Display erschienen in Roboterschrift die Worte »Wrong« und »Auf Wiederluege«. Holy Macaroni, was war denn hier los? Wieso kam er nicht rein? Und warum hat er gerade das Gefühl, als würde sich die Erde unter ihm öffnen, ihn verschlucken und danach mit einem lauten Grollen und Röcheln gleich wieder ausspucken? Genauso hat er sie schon mal gefühlt, in den Tagen und Wochen vor dem Abflug in den Sudan, als er gewusst hatte, dass er Meraf und die Mädchen nie mehr wiedersehen würde, und vor allem das Villale. Eines Nachts konnte er vor Reisefieber und Verlustangst überhaupt nicht mehr schlafen. Darum war er am frühen Morgen auf seinen zittrigen Lügnerbeinchen durchs Haus geirrt und hatte sich von den teuren Designmöbeln, von der matt funkelnden Bulthauptküche und den zwei kleinen Picassos im Wohnzimmer verabschiedet, die Meraf einmal bei einer hitzigen Telefonauktion bei Sotheby's London erlegt hatte. Und zwischendurch steckte er kurz die Nase ins Kinderzimmer, wo seine beiden Mädchen schliefen, und winkte stumm. Danach warf er einen längeren, melancholischen Blick in den PlayStation-Raum, den Meraf gerade erst für die beiden im Keller eingerichtet hatte, inklusive der in sämtliche Wände eingelassenen Fischaugen-Webkameras, die sie für ihre täglich live übertragenen Schmink-Tutorials auf ihrem neuen YouTube-Channel benötigten, und als er sich dann an den Pool setzte, seine Gummibeinchen zur Beruhigung in das klare, limonadenblaue Wasser hineinhängte und von draußen, wie ein misstrauisches Rieseninsekt, das bauhaushaft elegante, bescheiden-unbescheidene Villale langsam zu scannen begann, dachte er verzweifelt, er wolle und könne das alles nicht aufgeben. Zum Glück hatte er kurz darauf, an diesem grauen, rauen, herzlichen Pittuach-Morgen, einen solchen hammermäßigen Gesichtsfeldausfall bekommen, dass er die Dinge und natürlich auch ein bisschen die Menschen, die er aufgeben wollte, innerlich und äußerlich bald nur noch in einem einzigen wattigen Migränennebel sah. Jetzt in New York, in der Madison Avenue, beim panischen Versuch, sein eigenes Konto zu knacken, sah er leider wesentlich klarer, dass der Verzicht auf Verzichtbares bei einem verzärtelten Typen wie ihm leicht den Gedanken an einen rettenden Sprung von der Brooklyn Bridge in den Hudson River und in die postmortale materielle Sorglosigkeit auslöste. Und sein Glück war nur, dass an beiden Seiten der Brooklyn Bridge das Schild Selbstmord für Juden verboten hing, und außerdem war es der East River. »Schein, geht. Und jetzt?« Früher, also vor circa circulorum einem halben Jahr oder so, hatte er lieber arm als reich sein wollen. Darum die ganze Sudan- und Janjaweed-Meiße. Er wollte einfach nicht mehr Schleumels ewig unfertiger, dünnhäutiger, megalomaner Sohn sein. Der Junge, der im Restaurant drei Gerichte bestellt, weil er sich nicht entscheiden kann und dann nicht aufisst. Der nervös wird, wenn in seinem Portemonnaie nicht mindestens die Bündel von drei Währungen stecken, D-Mark, Dollar, Jetons aus dem Casino Baden-Baden, der auf Mahane in Sobernheim, Pessach 1976, von allen reichen Jungen das meiste Geld dabei hat, noch viel mehr als Avi, und weil alle immer sofort verstummen, wenn er in ihre Nähe kommt und keiner ihn in seiner Matkott-Mannschaft haben will, verschenkt er sein Geld, er kauft den anderen heimlich Walkman für Rucci-T-Shirts, Penisringe, wir waren damals 13 nur, und schiebt sie ihnen unters Kopfkissen. Und als er überhaupt nichts mehr hat, kriegt er Angst um sein Leben, denkt, ich bin ein Robbe, die zum Atmen nicht auftauchen darf, ein Architekt ohne Bleistift, Malgojata ohne Hygieneschein. Und so geht er am vorletzten Mahane-Tag zu den Mahane-Stars und ihrem Hofstaat, mich eingeschlossen, die auf der Wiese vor dem Landschulheim rauchen und über Oralverkehr und die sinnlose Rachemordtaktik von Goldemir quatschen, und sagt, für 10 Mark esse ich Hundescheiße, Leute, wer will Noahs Shitshow sehen, wer will dafür bezahlen? Ich, der Sohn Wovas, des kommunistischen Ex-Kommunisten, kotzte natürlich, als ich das hörte. Ich lebte erst seit 6 Jahren im kapitalistischen Westen. Ich war immer noch auf Filzstifte und Mickey-Maus-Hefte scharf und hatte keine Ahnung von der metaphysischen Macht von Cartier-Uhren und frühreifen Blockhausgelagen. Und am liebsten hörte ich sowieso immer nur unter der Bettdecke Radio Luxemburg und träumte vom dunklen, dünnen Hals meiner Klassenkameradin Steffi, einer 13-jährigen White-Trash-Schickse aus Hamburg-Barmbek. Shitshow Fortsetzung und Schluss? Als Noah mit dem ausgestreckten mongolisch verwachsenen Zeigefinger aus der Tupperware-Dose, in die ihm die einbeinige Tekler vor der Abfahrt am Dammtor 5 Duplo und 3 Päckchen Tempotaschentücher hineingelegt hatte, ein großes, feuchtes Stück Hundescheiße rauslöffelt und es sich vor den geöffneten Mund hält, machen alle »Ah« und »Eh«. Nur der auch damals schon superfette Avi mit den übermarkanten Gesichtszügen eines dümmlichen Ölprinzensohns zieht abseitig an seiner roten Benson & Hedges ohne Filter, 5 Mark die rote Blechschachtel,
Seine mega fette Schwester Abigail hyperventiliert geil und Avi murmelt, in Ordnung, Schotterer. Wenn du dich traust, bekommst du 30 Zloty von mir. Dann werden wir sogar Freunde. Noah ist kassiert, aber Freunde werden erst einmal nur er und ich. Auf der Rückfahrt im Zug, in dem von außen mit Tennisschlägern blockierten Abteil, an dessen Fenster die anderen mit Zahnpasta Pussies und Reiber geschrieben haben. Er, der stammelnde Outcast, ins Leben geprügelt von ständig neuen polnischen Kindermädchen, ich, arrogant, penetrant, schon als flaumbedeckter Teenie so entwurzelt wie Ahasverus, beide von der Herde abwechselnd ignoriert und sekiert, allen voran von Avi, dem semisympathischen Geizhals, der Noah den Verlust der 30 Steine erst an dem Tag verzeihen wird, als er seine erste eigene Million auf dem Konto hat.
Machen Dinge, macht Geld Menschen vielleicht doch glücklich, selbstbewusst fokussiert? Fragte Noah sich jetzt auf seinem Super-Sushi-Futon mit einem traurigen Kapitulationslächeln. Mein kleines, gieriges Ex-Äffchen ganz bestimmt. Und Avi Blumenschwein sowieso. Und mich selbst? Naja, kommt darauf an. Er versuchte vergeblich, das Gesicht zu unserer geliebten, reicher Jude-Grimasse zu verziehen, aber er kriegte die Trauerklosmine einfach nicht weg. Komm darauf an, wie viel ich davon noch habe, und leider habe ich offenbar gar nichts mehr. Armes Pupkele, selber schuld. Hallo Mama, bist du das schon wieder? Ja, natürlich, mein kleiner, dummer, verarmter Sohn. Ach, wie schön, danke, ein Glück. Ich habe nämlich noch eine klitzekleine Frage an dich, aber du darfst mich bitte nicht auslachen. Ha, ha, ha. Wie macht man Geld, Mama, wenn man keins hat? Wie wird man Profi, wenn man sein Leben lang Amateur war? Wie kriegt man, wenn das Existenzminimum und die Totaldepression drohen, in kürzester Zeit wieder supergute Millionärssohnlaune? Das ist doch ganz einfach, Baby, indem man sich zum Beispiel von Avi die Scheine zurückholt, die man in seinen erfundenen Nacho ingesteckt hat. Oder endlich den hübschen, aber geklauten Buddha verkauft. Noah schluckte laut. Die Refluxsäuernis, das war was Neues, schoss aus seinem Magen bis hoch hinauf in seine Nase. Gleichzeitig wurde ihm vor Existenz und Todesangst so übel wie Jossel Rakowa am Tag 27 des Warschauer Ghettoaufstands und ihm selbst 1976 in Sobernheim. Dann ging er schnell wieder auf die UBS-Seite und klickte panisch ein paar weitere Fenster an, hinter denen er seine letzte Million vermutete, und checkte zwischendurch zum Beruhigen mehrmals das Rating für sein uralt Video mit dem Bette Midler Dauerhalben auf der We Fuck Only Juice Seite. Nix, niente, null. War es vielleicht doch Holocaust? Oder Wrestler 45? Nein, es musste Schleumel sein, ganz bestimmt. Das war immer und überall sein Kennwort. Bei Tall Wives, We Fuck Only Juice und Good Life und auch bei seinem Spind in Besudelfass in der großen Freiheit. Warum plötzlich nicht mehr bei UBS? Verdammt, verdammt, verdammt. Wenn er in das hellblaue Kennwortfeld Schleumel eingab, blinkte sofort die ganze UBS-Seite wild und rot, riesige Schweizer Kreuze schwammen über dem Monitor und wurden zu Swastikas. Vorsicht, Sie versuchen gerade, sich unzulässig Zugang zu einem fremden Privatkonto zu erschleichen. Beim nächsten Mal werden Sie von der Kantonspolizei verhaftet und im Zürichsee ertränkt. War er verrückt? Gehörten zu ADS auch Halluzinationen und Alzheimer? Bediente sich das angeschlagene Geldinstitut inzwischen bei den eigenen Kunden? Hatte jemand sein Konto gehackt? Jetzt hatte Schleumels Sohn also gar nicht mehr. Jetzt war er King Noah Luck Money. Und die rote Edel war wirklich am Ziel. Hallo. Hallo. Was machst du? Hä? Was du machst? Geh nix, mein DNA-Programm. Ich spiele gerade noch einen interessanten Fall durch. Es ist eine Art Selbstversuch. Ich liebe Feldforschung, Nataschele. Und ich liebe die Mai Tais im Indochin und die glibberigen Spring Rolls, die so groß sind, dass sie nicht in jeden Mund reinpassen. Gehen wir nachher hin? Super gern. Was wäre mein neues konspiratives New York-Leben ohne das gute alte Indochin? Dort hat alles angefangen. Mein Sieg über den schriftstellenden Scharnbolzen aus der Hartungstraße, meine erste große Love Story, mein finanzielles Waterloo. Und womit zahle ich? Klar, aber... Wenn du nicht willst, Noah, dann müssen wir nicht. Ich kann auch im Krankenhaus bleiben, wenn du noch Arbeit hast. Fitch macht heute seine Abschiedsorgie. Alle sollen in Leder kommen oder in diesen orangenen Guantanamo-Müllsäcken. Und er will die Cocktails selbst mixen. Das kann er besser als operieren. Fitch, Lulinki? Mein Chef, er wechselt ins Betty Ford Center nach Kalifornien. Das hab ich dir doch erzählt. Endlich.
wo er nicht mehr die Schwestern und Ärztinnen belästigen muss, weil seine Patientinnen für eine Flasche Rolling Rock alles mitmachen? Endlich. Selbstversuch? Ich will rausfinden, ob es da jemanden gibt, mit dem ich verwandt bin. Klar, deine dämliche Mutter, deinen toten Vater, die übervorsichtige Thekla. Geehrt sei sein Name. Der deines Vaters. Tut mir leid, hab ich vergessen. Ich meine jemanden, von dem ich es noch nicht weiß. Den ich liebe, obwohl ich ihn nicht lieben muss. Mich? Natascha schwieg wie jemand, der überlegt, ob es besser ist, wenn er ruhig bleibt. Wie aufmerksam von dir, wie ungewöhnlich. Stell dir vor, wir wären verwandt. Ich fände das toll. Bestimmt würde das unseren Sex wieder aufregend machen, dachte er. Du glaubst mir nicht, Noah? Was, Natascha? Du glaubst mir nicht, dass er mich nicht mehr nachts im Pferdegeschirr durchs Krankenhaus jagt. Das ist doch Jahre her. Alleweil würde Fitch auf dir durchs Mount Sinai Krankenhaus reiten, du ausgemergelte, überarbeitete rumänische Bohnenstange. Doch, doch, natürlich glaube ich dir. Du bist eifersüchtig. Pleite bin ich, Dr. Rubinstein. Wie süß, der alte Sohn des eisigen Schleumels Frau Lani zeigt Gefühle. Auch wenn es mal nicht darum geht, ob auf der anderen Seite der Welt ein Indio-Stamm an Schnupfen krepiert. Hallo? Sorry, ich hab nicht zugehört. Wieso kannst du keine Cocktails mixen? Du hast mir noch nie einen Cocktail gemixt, seit du hier bist. Na gut, Avi, der dumme, reiche, weinerliche Avi, den er schon zweimal dabei beobachtet hatte, wie er ihn und Natascha heimlich im Indochin hinter dem kleinen, umoperierten Ladyman-Arsch eines Kellners oder einer von diesen Wassermelonskulpturen anstarrte, war wirklich seine letzte Chance. Die bescheuerte Mama hatte recht. Mazel Tov, Dummerchen, jetzt hast du es endlich erfasst. Dafür gab es ein paar gute und sehr gute Gründe, und er sollte sie jetzt unbedingt alle der Reihe nach durchgehen. So kühl und konzentriert, wie der selige Schleumel es immer tat, bevor er einen größeren Deal einfädelte. 1. Avis 50 IBM-Aktien, die er bei seiner ersten Brit Milah geschenkt bekommen hatte. 2. Die Dividende, die seitdem jährlich auf Avis minderjährigen Konto sickerte, ein kleiner, aber psychologisch bedeutender Grundstein seines minütlich wachsenden Drecksack-Imperiums. 3. Avis Dauerständer, seit seine Eltern ihm von Dr. Chupchik die falsche Hormonspritze verpassen ließen, mit dem Avi den ersten eigenen Tausender machen wollte. Alle in Hamburg, nur ich, der Kommunistensohn nicht, hatten damals schon ihre Bar und Bat Mitzwa und wollten endlich wissen, wie es aussah, wenn aus seinem Schmock etwas anderes als Pipi rauskam. Eine Idee von Abigail Überdruck Blumenschwein beim Durchnehmen der Lotbarerschein Rabbi Balabans Hohe Weide verließ. Avi nahm 10 Mark pro Auftritt. Und als er und Noah später Freunde wurden, gab er zu, dass ihn die Shitshow von Sobernheim dazu inspiriert hatte und er ihm darum noch einen Gefallen schuldete. Gut, richtig, mein Kleiner, gar nicht so unclever, weiter so. Noah erhob sich, immer noch erschöpft und bedrückt von den 3 überflüssigen Tollwives-Attacken, langsam von der fleckigen Sushi-Matte und ging mit melodramatisch eingesunkenen Schultern zum Fenster und sah für seine Verhältnisse relativ nachdenklich auf die blinkende New Yorker Scheißsilhouette hinaus. »Und 4, Pupkele?« »Ist doch total klar. Avis Raffgier, die sogar für deutsche Ghetto-Verhältnisse absolut überzogen und darum eine indirekte Einladung war, sich bei ihm selbst zu bedienen. Schon als Teenager nahm und sammelte er, was er konnte. Broschüren vom Einwohnermeldeamt in den Grindelhochhäusern, Schulbücher, Pfandflaschen, Partei- und Burger King-Fähnchen.« »Weißt du, Stotti«, hat er einmal gesagt, als sie einen halben Tag lang am Isebeek-Kanal gegenüber vom Bismarck-Gymnasium mit ihren Angeln saßen und nichts fingen. »Etwas, das dir nicht gehört, gehört dir trotzdem, solange es nicht jemand anderem gehört. Die Kunst ist, es in deinen Besitz zu überführen.« »Jetzt, ich glaube, etwas hat angebissen. Ist das nicht geil? So ein kleines, glitschiges, kaltes Fischleben, das ab sofort mir gehört. Und ich habe nichts dafür bezahlt.«
5. Die 108.000, von Mama gerade erwähnt, mit denen sich Schleumels naiver Sohn an Los Barbos beteiligt hatte, dem virtuellen Nacho Inn, der kalifornischen Fata Morgana in der Fairfax Avenue, dem makrobiotischen Hoax von Garrick Blumenschweins gierigem Sohn. Sowie 6 Avis Geldtheorie an sich, Mami.
Money, philosophierte der ehrgeizige Fettsack schon sehr früh im englischsprachigen HRG-Sozialkundeunterricht schmatzend, ist das Blut, das in den Adern der Society fließt. Frau Albus, an diesem Tag war ihr langes, gelbes, ungeficktes Nolde-Gesicht von noch mehr Warzen und Muttermalen übersät als sonst, nickte mit dem büstenartigen römisch-badischen Kopf. Und du meinst also, Avigdor, dass ihr das Herz der Gesellschaft seid und dass ihr allein dieses Blut kursieren lasst? Denk nach, dann wäre die nationalsoziale Finanzphilosophie mehr als das Orchideenfach eines mutierten humanistischen Ideologiestrangs. What do you think? Keine Ahnung, was Sie meinen, Frau Albus, aber please, sagen Sie Avi zu mir. Blumenschwein wäre natürlich noch cooler, ich mag meinen Spitznamen. Er betont meine ethnische Entschlossenheit, obwohl ich gleichzeitig so ein superlieber Normalo bin. 25 Jahre später, Avi war in der Top 100 der reichsten New Yorker Immobilienmakler bereits auf dem 87. Platz, gab er Newsweek ein Interview, das Noah kurz nach seiner Ankunft in New York City gelesen hatte. Man solle die höhere Bedeutung des Geldes ernst nehmen, sagte er, das neue Real Estate-Wunderkind, eingebildet, aber aufrichtig, und er kaute dabei röchelnd Luft wie eine hungrige französische Bulldogge, aber das hörte Noah beim Lesen nicht. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt natürlich nur Adam Smith für Arme, das Wir ist ein Ich, das aus Millionen von Ichs besteht. Wie sollen die miteinander kommunizieren? Durch Reden? Durch den gemeinsamen Besuch der Met, eines Yankees-Spiels oder der Oriental Unshaved Sauna in Little Mecca an einem gemischten Tag? Natürlich nicht. Geld ist, was uns alle immer zusammenhält. Mit Geld zeigen wir den anderen, was wir wollen und was nicht. Wenn ich für einen doppelten Hotdog mit extra viel Zwiebeln $8 ausgebe, sage ich ja. Wenn ich keinen Hunger habe, bleibt das Geld in meiner Tasche und das heißt nein. Und der kleine, traurige, halbintelligente Russe mit dem Hotdog-Stand vor meinem Büro kapiert das spätestens, wenn er am Ende des Tages $8 weniger hat. Noah morfte seine Schultern und das Kreuz zu einem relativ athletischen T. Er drückte die Brust raus und machte das Fenster auf. Draußen war es noch kälter, als er erwartet hatte. Und der widerliche Lärm der nordamerikanischen Psychometropole, Sirenen, Hupen und noch mehr Sirenen, schnitt ihm das zähe, schwere, ritalinlose Gehirn in dünne Pastramischeibchen. Er sackte sofort wieder zusammen. Dort drüben, hinter dieser bunten, abgefressenen, blumenschweinhaften, wehrhaften längsten Hochhaus-Silhouette, musste der Central Park sein, dahinter das Empire State Building, dann der Union Square, das Village, die Houston Street und das Katz. Möglich, dass er die Himmelsrichtung verwechselte, so what, warum sollte er sich in einer Gegend auskennen, wo er gar nicht mehr sein wollte? Apropos Pastrami, im Katz hatte er neulich einen ganz ausgezeichneten, aber schwer verdaulichen Hot-Open-Face-Sandwich gegessen. Das war ungefähr vor 2 Wochen gewesen, oder waren es schon 2 Jahre oder 2 Jahrhunderte. Und er hatte sich sicherheitshalber einen Platz mit dem Rücken zur Straße gesucht, damit ihn keiner von draußen sehen konnte, schon gar nicht die ständig in Rudeln durch die Welt fliegenden Freizeitnudniks aus Herzlier Pituach, denn die hätten ihn sofort bei Merav verpetzt. So saß er da, zusammengekrümmt wie ein verängstigtes Faultier auf einem dieser scheißkalten Edward Hopper-Hocker am Fenster, mit der viel zu kleinen hohen Lakers-Mütze auf dem Kopf und dem falschen Ausgeh-Schnurrbart, und nahm nach jedem Pastrami-Bissen einen ayurvedisch winzigen Schluck Rooibos-Tee mit Vanille-Ingwer-Geschmack, den es zum Glück seit neuestem im Katz gab. Neben ihm saß Tal, der Self-Hater Schmelnik. Tal mit den leeren Amokläufer-Augen, mit dem militärisch kurzen Bürstenhaarschnitt, mit den eingefallenen Wangen eines Mannes, der im Schlaf, beim Nachdenken, beim Shoppen, also immer, von innen auf seinen Wangen kaut und die abgebissenen Stückchen runterschluckt. »Atame Venor«, sagte er präkulärisch wie immer auf Englisch, mit diesem aufbrausenden orientalen Singsang, nachdem er Noah zuerst herzlich umarmt hatte. »Wir sind mit Gary Sudan-Film schon ziemlich weit. Die Post-Production wird aber nochmal 1 Million kosten, so ungefähr. Du hast nicht zufällig noch ein paar Krümel in deiner knochigen Hinterhand, du verzogener Diaspora-Schmuck?« Noah machte, um Zeit zu gewinnen, Dann nochmal und noch schläfriger und guckte an Tal vorbei ins Nichts. »Soll ich es lieber auf Jiddisch sagen, damit du mich verstehst?« sagte Tal und schob Noahs Tablett zur Seite. Dann beugte er sich weit, wirklich sehr weit, zu ihm vor. »Ja, bitte«, sagte Noah, »das wäre toll.« Er lächelte ängstlich, aber auch ironisch und dachte, so hat sich der Self-Hater früher bestimmt immer vor den Pallis aufgebaut, bevor er ihn beim Verhör jeden einzelnen Finger brach. Dann dachte er, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Tal und Gary, seine beiden überbezahlten Sudan-Komplizen, waren die einzigen Typen aus Noelles Erbe wie der Willenshow, die wussten, dass er noch lebte, wo er jetzt war. Nicht einmal ich, sein Bruder, sein Herz und diszipliniertes Anti-Ich war informiert. Das Guts-Date sollte eigentlich seine letzte Begegnung mit der Vergangenheit sein, der Epilog, so to say. Der Self-Hater musste ihm nur noch das 8 Millionen teure Masterband von Goebbels Video geben, dann wären sie quitt und würden einander nie mehr wiedersehen. Die Schnorrerwendung kam darum extrem ungeplant. »Also was ist, kriegen wir noch 1 Million oder nicht?« sagte Tal. »Tut mir leid, Tal«, sagte Noah und rutschte immer schnell und verlegen auf dem eisigen Hocker hin und her, aber der wurde davon auch nicht viel wärmer. »Ich hab selbst nichts mehr.« »Aha, wie kann das sein?« »Guck mal, du Schmock.« In Tals schwarzen Punktaugen zuckten kleine, gefährliche, weiße Blendgranatenblitze. »Das hab ich dir mitgebracht.« Die Schnorrer, die früher zu Schleumel kamen, hatten auch immer kleine Geschenke dabei. Die Filien von der Third Temple Society, Baruch Goldstein-Locken, Madonna-T-Shirts. Und dann hielten sie beide Hände auf, die Taschen, den Hut, das Portemonnaie. Und wenn sie nichts kriegten, fielen sie auf den Boden und klammerten sich an Schleumels staubigen Hosen, Beinen und Billigschuhen fest. Und was war Tals trojanisches Präsentele? Es war der Krummdolch aus dem Souvenirshop im Burj Al Fateh Hotel in Khartoum, mit dem sie beim angeblichen Entführungsvideo seine Enthauptung simuliert hatten. Tal zog den Dolch vorsichtig aus einer Tasche seines faltigen, staubigen Armeeparkers und legte ihn vor Noah auf den hellen Holztresen mit den Kaffeetassenringen, von denen manche noch von den Rosenbergs und Danny Kay stammten. »Keine Angst, Altidak. Magst du dein Geschenk, Erbenpinscher? Wir haben dir auch was eingraviert.« »Danke, Tal. Nett von euch, aber ich habe wirklich nichts mehr. Ich dachte, ich hätte. Es ist alles weg und ich wurde das Opfer von Internetkriminalität. Zahlst du nachher bitte mein Sandwich und den Tee?« »Willst du nicht nachsehen, was dort steht?« »Sehr gern, Talski. Lies vor.« 1 Million bis Ende Juni, sonst erzählen wir überall herum, dass du noch lebst.« Ah, wie der schwafelnde Newsweek-Dummkopf hatte also doch recht. »Hast du vielleicht etwas anderes gedacht, Babyle?« »Geld war Kommunikation, war das Blut, das die Leviathan-Gesellschaft am Laufen hielt. Es war die direkteste Art, die Menschen hatten, mit Ja oder Nein zu antworten. Oder vielleicht auch zu sagen, ich bin der Stärkere, nicht du.« »Und das fällt dir ausgerechnet in New York ein, Pupkele, dass die weißen Ganevs den reuten Kindsköpfen für ein paar blinkende Ketten und Ohrringe abgenommen haben?« »Ein bisschen spät, findest du nicht?« »Zu spät, Mami?« »Komm darauf an, ob du es schaffst, rechtzeitig von hier wieder zu verschwinden, oder gefällt es dir hier vielleicht, Mamele?« »Verfluchte, hässliche, blinkende, eingebildete Psycho- und Machtmetropole.« Noah machte das Fenster wieder zu und drückte auf den Knopf der elektrischen Jalousie, die er, ein Geschenk des Direktors des ersten psychokatalytischen Instituts an sich selbst, einbauen ließ, als er noch dachte, er sei heimlicher UBS-Millionär und mit mindestens 10 bis 20 zahlenden Patienten am Tag rechnete. Die grauen Lamellen hinter den spiegelnden Riesenfenstern fuhren mit einem leisen Rolls-Royce-haften Luxussurren herunter und Noah, seine Schultern und sein Kreuz so verspannt wie die von Marc Spitz nach den 5. Goldmedaille, musste plötzlich daran denken, wie Natascheli ihn damals in Tel Aviv auf der heißen, windigen, mit Möwenkot übersäten Pluto-Hotel-Terrasse überreden wollte, Merav doch nicht zu heiraten, und wie er, der Jelet, nicht kapiert hatte, dass sie am liebsten selbst mit ihm durchgebrannt wäre. Unsinn, natürlich hatte er es kapiert. Aber er wusste auch, dass Schleumel ihn tschick-tschack enterben würde, wenn er in letzter Sekunde die Hochzeit absagte. Und das war nach Sobernheim summa summarum bereits das zweite Mal, dass er diese metaphysische Angst vor dem Materiellen nichts gespürt hatte. Genauso wie jetzt. Super, prima, dachte er. Die Existenzpanikattacke Nummer 3 fühlt sich aber besonders scheiße an. Ist es das Alter? Oder ist es die rote Null, die mir das erste Mal im Leben wirklich droht? Er sank theatralisch, aber nicht unattraktiv, auf seine Sushi-Matratze und hoffte, dass irgendwo oben, in einer der grauen Ecken des ersten psychokatalytischen Instituts, eine Kamera installiert war, die seinen dramatischen Untergang aufzeichnete. Wenn es schon keine Romane von Schleumels Sohn gab, dann sollte ihn die Menschheit zumindest als Protagonist von ein paar unvergesslichen, authentischen, hochemotionalen Home-Videos in Erinnerung behalten. Seine Stirn, seine beiden sonst so babytrockenen Achseln, die haarigen Suburbs um seinen wunden und erschöpften Tollwife Schmendrick herum, alles war nass, kalt, widerlich. Wow. Das war ja schlimmer als Liebeskummer. Das war Liebeskummer. Oh, Geld, begann er plötzlich zu beten. Bitte verlass mich nicht. Geld, 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 hörst du mich? Ich kann ohne dich nicht leben, nicht sein, nichts schmecken, nichts fühlen, nichts tun, nichts träumen, nichts wollen, etc. Aha. 7. Was sprach siebtens dafür, dass Avi, der Angeber, der Dieb, seine letzte Chance war? Dass er sich 8 bald herumsprechen würde, dass Noah F. in New York untergetaucht war und den verschwundenen Psychopasch und Schriftsteller spielte, denn Tal würde nie schweigen, auch nicht, wenn er ihm die gewünschte Million in seinen dreckigen Urogenitaltrakt stopfte. Genau, Baby. Und darum sollte 9 der clevere Avi für ihn die Sache mit dem Buddha klar machen und ihm vorher seine veruntreuten 108.000 Nacho in Dollarinos zurückgeben? Lila Logissimo, Kleiner, Mamis Kamera läuft. Aber Mami, was ist mit Merav? Was ist, wenn sie hört, dass ich doch noch am Leben bin und in Nataschas Bitchkille stecke? Was soll mit ihr sein? Hat sie die angebliche Lösegeldforderung nach deiner angeblichen Entführung bezahlt? Die scheißt doch auf dich. Die hat keine Lust mehr darauf, dass du weiter im Villa Lesch spuckst. Die wird dir lieber den Buddha abkäufen, bevor sie dir erlaubt, wieder einzuziehen. Noah legte sich langsam und vorsichtig hin, mit dem Bauch und dem schmerzenden, aber immer noch allzeit bereiten Schmendrick sicherheitshalber nach oben. Er klappte den Mac, der wie ein Stroboskop flimmerte und bestimmt bald von seiner schleifenden Harddisk von innen aufgeschlitzt werden würde, noch weiter auf und ging auf die verfickte UBS-Seite. Aber statt die Funktion Passwort vergessen zu suchen oder an den Webmaster der kriminellen Schweizer Banker eine wütende E-Mail in geschliffenem, überbordendem Forlani-Style zu verfassen, stierte er ein paar Minuten noahhaft durch den Monitor hindurch, dann machte er ein neues Google-Fenster auf und gab, Dissoziation pur, erneut die Adresse von Wiffer Conley Juice ein. Auf der Startseite war gerade viel los. Es gab einen Paparazzo-Movie mit Adam Sandler und Ben Stiller beim Knutschen. Avi, dem 51% der Firma gehörten, gratulierte in einer Videoansprache allen glücklichen Ehepaaren, die sich mit Hilfe von WFOJ so sehr auseinandergelebt hatten, dass die örtlichen Rabbiner mit dem Schreiben von Gates nicht mehr nachkamen. Und da war dann noch mein Saunawix-Video, Part 1 und 2, das er vorhin, weil zu sehr mit den eigenen Spielkes beschäftigt, einfach übersehen hatte. Noah Clapton, nachdem er sich konzentriert, aber einigermaßen unerregt beide Teile angeschaut hatte, wie eine Comicfigur die Augen aus dem schwitzenden, eiskalten Schädel. Lilly hatte also doch recht gehabt. Lilly Schächter, die rothaarige Tittenpferdkuh aus den verschmutzten und totally überbewerteten Bohem-Distrikten von Tel Aviv, mit der er vom Sudan aus und später von seiner entropischen Weltreise über die exklusiven BDSM-Line von WFOJ ab und an cum halba skypte, hatte ihm schon letztes Jahr von ihrer irren Netzaffäre mit diesem deutsch-jüdischen Schreiberling erzählt, der beim Cybersex ein Kondom aufsetzte. Wieso das denn, Lilly? Er meinte, er würde immer so viel und so weit spritzen, dass er seinen Mac von seinen fruchtbaren, extrem ätzenden Premium-Spermien schützen müsste. Hat er wirklich Premium-Spermien gesagt? Ja, gut, oder? Ich fand das auch originell. Ich hab's gleich in mein Comedy-Programm eingebaut. Noah war sofort klar gewesen, von wem sie redete. Aber er schwieg, obwohl die Premium-Spermien-Sache eigentlich seine Wortschöpfung war und er Lilly gern selbst damit beeindruckt hätte. So, so, dachte er, der scheinheilige Wovasohn bedient sich bei mir, benutzt nicht nur meine Family-Stories, sondern auch meine Formulierungen. Nu, besser als nichts. Besser als die ungeschriebenen 20 Novellinos von Moby Dichter bis Fick meine Frau Goldmann. Ich sag kein Wort, soll mir das ahnungslose Tel Aviver Tittenmonster weit ab und zu erzählen, was der Karubinerling in der grellen Dunkelheit des Internets als Zoe redet und macht. Dann fehlt er mir in New York vielleicht ein bisschen weniger, der blöde Hund. Und genau das tat Lilly dann auch. Einmal beschwerte sie sich bei ihm darüber, dass ich sie mit einer Przewalski-Stute verglichen hätte, was sie zugleich wütend gemacht und in die Nähe ihres ersten multiplen Orgasmus gebracht hatte. Einmal bemerkte sie kopfschüttelnd, ich hätte sie gebeten, lieber ihren hübschen, urritelehaft verlausten Bademantel anzubehalten und mit mir zu überlegen, wie mein nächstes Buch heißen soll. Und dann meinte sie eines Tages, Noah war für eine Woche in Tijuana untergetaucht, seiner letzten U-Boot-Station von New York, und hatte gerade ganz andere Sorgen, dass es von mir auf We Fuck Only Jews ein 1:1 Wix-Video gäbe, das sie so wahnsinnig komisch und deep fände, die nackten, volltätowierten Göring-Enkel, das kalte, helle Licht in dieser deutschen Edelsauna, das rassistische Geschrei der Nazi-Blondine, als sie merkt, dass er sich auf sie einen runterholt, dass sie ihr spontan mit 5 Sternen bewertet habe, obwohl sie Block-Ratings sonst so hasse, und sie sei sich sicher, sie werde nicht die Einzige bleiben.
Ja, Lilly hatte recht. Und wie? Der Wover-Sohn, ich, führte die WFOJ-Charts schon seit Monaten mit seinem Exhibitionistenauftritt an. Titel: Marx Brother in der Sauna. Tags: Sex, Nazis, Riesenschwanz, Trauer, Second Generation, Holocaust. Zahl der Gesamtklicks: 344.550. Noah hatte mit seinem Bette Midler Dauerhalben gerade 200 und die meisten Klicks waren von ihm selbst. War der Karabinerling schon wieder besser als er? Oi, weh's mir, oi, Gewalt. Sogar die Diskussion, die von der WFOJ-Community über die Elster-Wix-Show geführt wurde, war beneidenswert kurzweilig und auf dem allerhöchsten intellektuellen Niveau. Niemand verurteilte den Marx Brother oder machte unterirdische Bemerkungen. Es war von seelischen Beschädigungen der Kinder und Kindeskinder der Survivor die Rede. Vom inneren Hin und Her dieses erstaunlich attraktiven jüdischen Oberhorhems, der sich nicht zwischen Exil und Heimkehr entscheiden kann und darum absichtlich coram publico an den Schmock greift, damit ihn der neopreußische Staatsanwalt ebenfalls bei diesem nicht ungroßen Ding packt und aus Deutschland hinausschleudert. »Weiß jemand, was aus ihm geworden ist?«, schrieb Six Day Warrior. »Angeblich hängt er jetzt bei einer Crack-Sex-Dora-Sekte auf Jamaika herum. Das sind diese schwarzen Dreadlock-Typen, die behaupten, dass sie Juden sind«, antwortete Peace for the Middle East 69 innerhalb von Sekunden. »Quatsch«, kommentierte Wover Junior, das war natürlich ich genauso schnell, »er hasst Drogen.« Noch jemand zitierte C.G. Jung und einer verglich den Anblick des Unanisten in der Elster-Sauna mit dem des brennenden Warschauer Ghettos. Schließlich wurde der Marx Brother von Tucholskys Enkel 35 als der bekannteste ungelesene deutsche Schriftsteller Esker Rubiner identifiziert. Das interessierte aber niemanden. Nur einer fragte, ob die Bücher von unserem Jingele so witzig seien wie die letzte Show von Louis C.K. Und weil keiner aus der Community etwas von Esker Rubiner gelesen hatte, schrieb wieder Wover Junior: »Ich finde Louis C.K. überhaupt nicht komisch, ihr Blödmänner.« »Also wo ist er denn jetzt? In Stammheim oder in St. Quentin?«, schrieb Six Day Warrior. »Tel Aviv, Rehov Arnon, Ecke Ben-Gurion, es gibt keinen Auslieferungsvertrag zwischen denen und uns.« »Doch, ach wirklich? Verdammt.« Und plötzlich fing mein Noah an zu lachen. Zuerst leise, dann laut, dann verschluckte er sich und hustete wie krebskrank. »Telepathie, Empathie, Idiotie?« Sie waren also beide auf der Flucht und beide freiwillig. Was für ein genialer Saukerl dieser Karabinerling war, dachte er. Während er selbst für die Umsetzung seines Sudan-New York-Plans zwei endlose, stimmungsverzehrende Mitläuferjahre gebraucht hatte, stellte ich mich, mutig wie ein Makkabäer und omnipotent wie Stalin der Glorious Yalta Days, für 3 Minuten nackt vor eine Kamera und schon war ich dort, wo ich sein wollte. Rehov Arnon, Ecke Ben-Gurion? Noah hörte auf zu lachen und machte ein trauriges Heimwehgesicht. Diese Gegend kannte er gut, wirklich gut. Sein früherer Junggesellen-Compound in der Zlatopolski war nur 15 ruhige Spazier und 7 hektische Ich-muss-noch-schnell-was-erledigen-Bubile-Minuten entfernt gewesen. Und er hatte manchmal am Fruchtsaftstand in der Ben-Gurion vor einer Mara-Bodycheck-Aktion ein paar Gläschen Karotte-Ginseng getankt. In den deprimierenden Wochen und Monaten nach seiner Rückkehr aus L.A. sogar jeden Tag. Einmal... Er wollte schon gehen, war plötzlich Oritele bei Benny's Juice aufgetaucht. Telefon am Ohr, Sporttasche über der Schulter, karrieristischer Silberblick im orientalischen Ponem, die legendär dünnen Lippen stierkampfrot geschminkt. Ja, genau, die Oritele Cohen, die er nur aus Zeitungen kannte, aus meinen Erzählungen und von den haarigen und später etwas rasierteren Beinebreitfotos, die ich ihm früher immer stolz gemailt hatte. Er grinste ein überlegenes, verstecktes Tokerlächeln und leckte zufrieden den karottenroten Rand seines weißen Plastikbechers ab. Zu dieser Zeit wurde Oritele gerade sehr bekannt zwischen Jordan und Mittelmeer. Sie hatte einige Wochen vorher den Israel Art Prize gekriegt, aber dann wurde ihr sofort wieder aberkannt, weil die Jurysekretärin ein falsches Fax rausgeschickt hatte. Das erzählte Oritele in der Saftschlange ungeduldig herumtänzelnd, in ihrem rollenden, grollenden Nahostenglisch jemandem auf eine Art ins Telefon, als wäre er allein daran und an jedem anderen Unglück schuld, das sie erlebt hatte und noch erleben würde. »Das war so schrecklich, so erniedrigend, so kunstfeindlich, verstehst du?«, fauchte sie. »Sie wissen genau, wie gut ich bin, aber sie würden sich lieber kopfüber vom Hermon stürzen, bevor sie es zugeben.«
Sie beugte sich zum ausgemergelten, aber nicht unaggressiven Benny von Benny's Juice in seine winzige Saftküche vor und bestellte auf Hebräisch einen Karotten-Ginseng-Saft und dann schrie sie, vor Wut den strammen 40-jährigen Yogakörper hin und her schaukelnd, auf Englisch noch lauter ins Telefon. »Sei still, du bist doch genauso. Du hast auch immer nur Schiss vor meiner Stärke und meinem Talent gehabt, du geltungssüchtiger Schreiberling.« »Aha«, dachte der lauschende Noah, »ein Du-liebst-mich-nicht-Telefonat. Bestimmt mit dem bis zur emotionalen Kernspaltung romantischen Karabinermann, der so wahnsinnig beziehungsgestört ist, dass man schon wieder denkt, er verdeckt so nur eine manische Beziehungssucht. Weißt du, du blöder Galut-Arsch, ich wollte alles, aber du hast mich mit meinem Koffer die Treppe runtergeschmissen, als wäre ich auch nur Gepäck.« Sie lächelte Benny kokett an. »Nein, Solomon, ist ja gut. Ich wusste nicht, dass das Diaphragma mal löchrig ist.« »Aber ich wusste, dass du Angst davor hast, ich könnte schwanger sein. Und genau darum wurde ich es nicht. Oder doch? Habe ich vielleicht abgetrieben und dir nichts gesagt? Oder ist das Solomon-Baby vielleicht schon 2 Jahre alt und guckt genauso mies in die Welt wie sein egomaner Schriftsteller-Papi? Du wirst es nie erfahren, K.« Noah wusste aus unseren Schabbat-Telefonaten, dass Uritele den Kampf liebte und sie und ich uns früher jeden Tag so oft gestritten hatten, wie der Tag Stunden hatte. Jetzt war er endlich einmal live dabei. Mich hört er natürlich nicht, aber je wütender Uritele die Worte in die mittelmeerfeuchte Tel Aviver Smogluft spuckte, wie zerkaute, nasse, glänzende Sonnenblumenkerne, notierte er innerlich für das erste Kapitel von »Fick meine Frau Goldmann«, desto besser konnte er sich vorstellen, was ich am anderen Ende in Berlin von mir gab. Und wie ich es sagte. Und warum. Wahrscheinlich, dachte er, ließ sich, wie Vova Senior in Bedrängnis, meine weibische Prophetenstimme hochfrequent aufheulen und benannte gleichzeitig die Schwachpunkte des Gegners, die alte NKWD-Technik. »Nein, nein, Uritele, das Problem ist nicht, dass ich nie ein Kind wollte. Du wolltest keins. Weil du malen wolltest, aber sogar wenn du malen könntest, hätte ich dich nicht geheiratet. Ich wurde lange genug von meiner eigenen Mespruche unterdrückt. Wie kann ich malen? Das ist ja typisch. Da sagst du nur, weil du Frauen hast. Alle Frauen, ja? Sogar deine süße, tolle, unverwüstliche Mutter. Und warum? Weil, Trommelwirbel, Tusch, extremes Triumph-Transpirieren am Ben-Gurion-Boulevard, weil du dich ihnen unterlegen fühlst. Interessante Argumentation, dachte Noah. Könnte ich eventuell in Scheidung im Hilton einbauen? Er trat unwillkürlich schnüffelnd wie ein Hund an die schwitzende und schreiende Uritele einen weiteren indiskreten Schritt heran und sie guckte ihm sofort entsetzt und angewidert ins glasknochenhaft runzelige Buchara-Gesicht. Dann schaute sie hilfesuchend zum totenblassen Agro-Benny herüber, der an seiner Orangenpresse 2-3 wurstige Aikido-Kombinationen aufblitzen ließ, worauf Noah erschrocken einen Schritt zurückmachte, dann noch einen und noch einen und plötzlich merkte er, dass er wie ein Kind davon rannte in Richtung Ben Yehuda. Oh, wie es ihn vor Angst schüttelte. Wie herrlich das war. Im Villale in Herzliya-Pitur wurde selten so offenherzig gehasst, geschimpft und diskutiert, dachte er, als er genau 7 Minuten später vor der zerkratzten Metalltür seines Lieblingsbuffs stand. Die aus Berechnung und Liebe folgsame Merav zeigte nie, dass sie sauer war. Sie war nie böse auf ihn. Sie schimpfte nicht, sie bestrafte nicht, suboptimal für einen Maso-Jüngling wie ihn. »Menschen können sich ändern«, sagte der Rabbi von Abu Dhabi, bevor er in den letzten Pokerrunde seines Lebens sein Haus verspielte. »Aber sie wollen nicht.« »Soll ich jetzt losgehen?« »Was?« »Du hast mir vorhin nicht zugehört, Noah. Wir haben uns im Indochin verabredet. Weißt du noch? Ich habe gesagt, ich muss nicht zu Fitchs OP-Orgie, wirklich nicht. Und du hast gesagt, warum nicht? Es gibt so wenig Orgien. Eigentlich gibt es gar keine. Man hört und liest nur über sie. Warum gehst du nicht hin, Kukile? Und ich habe gesagt, genug mit diesem Kubili-Schmubili, das ist doch nicht dein Ernst. Willst du mich vielleicht loswerden? Willst du zurück zu deiner israelischen Primatenfrau oder was? Und du hast gesagt, nein, nein, das schwöre ich dir. Das habe ich gesagt, Kukile? Ja, und dann habe ich gesagt, dass ich dich immer noch liebe, jeden Tag mehr, ich blöde Katschke, und dass ich dich anrufen werde, bevor ich losgehe. Blöde Katschke? Man redet wieder Jiddisch daheim? Wie süß von dir, Nataschele, aber bemühe dich nicht. Du liebst mich sowieso nicht. Mich hat noch nie jemand geliebt. Vielleicht liebt Soli mich, aber er ist der Einzige, ein Schmock, ein Verrückter und total auf Antikontakt. Wir haben uns nie länger als ein paar Stunden gesehen, darum ist ihm jetzt auch egal, dass ich weg bin. Glaub mir, auf die übliche Art kann man mich nicht lieben. Ich bin ein Nichts und am liebsten vertiefe ich mich in Einfälle, die immer 1 Millimeter an der Wahrheit vorbeigedacht sind. Damit verwirre ich die anderen und mich und dann ist ganz schnell jeder Plan obsolet.
SS Savionoli nannte das triumphierend meine Angst vor dem Gelingen.
Lass mich mal nachdenken. Was kann ich wirklich? Tolle E-Mails vielleicht. Soli, der kluge Bär, meinte, im Wortwirrwarr des Internets käme mein überkandidelter Hochdruckstil super zur Geltung. Und früher, als ich noch besser sein wollte als er, habe ich mir auf 1000 Zetterlecks meine Einfälle notiert. Die waren auch interessant formuliert. Aber das mache ich leider schon lange nicht mehr. Seit Sudan. Warum eigentlich nicht? Neulich habe ich einen wiedergefunden in meinem Oal-Dries-Dress vom ersten Ein-Ein-Sommer 1997. Das hat mich traurig gemacht. Auf ihm stand Merafi den Arsch treten, ihr das Haus und den Rest von allem überschreiben und zu Edel ziehen. Edels Name war durchgestrichen und darüber stand deiner. Und ich dachte, wie wär's, wenn ich den jetzt auch durchstreichen und wieder Merafs Namen hinschreiben würde? Wärst du dann traurig oder erleichtert, du blöde Katschke? Was hast du gesagt? Ah, nichts. Wieso? Ich fahr dann jetzt los. Stell dich an die Madison-Ecke 92. Straße. Ich sammel dich dort mit dem Taxi auf. Was? Jesus, hast du mir wieder nicht zugehört? Nein, du hast mir nicht zugehört. Du hast mir noch nie zugehört. Doch, einmal, ganz am Anfang, als ich dich am JFK abgeholt und gesagt habe, dass ich hoffe, dass du für immer bleibst, aber dass ich mir das kaum vorstellen kann. Das hast du gesagt? Noah! Und was hab ich gesagt? Du müsstest dringend pischen.
Auf dem Weg zur Tür streifte Noah von seinem dreifachen Tollwives-O und dem Pleiteschock erschöpft, wie ich nach circa 2 Jahren Romanschreiben, mit dem Mantel den Stapel mit den Prospekten, die er vor der Eröffnung des ersten psychokatalytischen Instituts hatte drucken lassen. Sie flatterten auf den Boden wie tote Schmetterlinge. Die Schrift auf dem Umschlag war anthroposophisch bis hebräisierend kantig und in schreiendem Roy Lichtenstein kavumrot, der Hintergrund hell-hellblau wie der Himmel über L.A. oder T.A. an einem beliebigen, leichten, Natascha-losen Frühlingstag. Auf dem Coverfoto sah man Dr. Psychokat Forlani himself an seinem leeren, mahagonibraunen, staub- und auftragsfreien George-Nelson-Tisch sitzen. Er wirkte, konnte es eine bessere Werbung für die paradoxen psychokatalytischen Lehren und Methoden geben, selbst wie jemand, der ein paar intensive und hochpreisige Sitzungen bei einem PKI-Therapeuten gut gebrauchen könnte. Und das hatte nicht nur damit zu tun, dass er so welpenhaft traurig aus seinen wie immer schwarz unterhackten Augen es vor Lani guckte. Er hielt die Hände flehend in die Luft, wenigstens sah es so aus. Dabei hatte er eigentlich nur beim Fotografieren immer wieder versucht, eine durchs Zimmer schwirrende, riesige, fette, grüne Fliege totzuklatschen. Das Foto hatte er ganz allein gemacht, mit Selbstauslöser. Und zwar an einem dieser langen, leeren New Yorker Tage, als er morgens, wie so oft, zur eilig frühstückenden, von ihrem täglichen Mount Sinai Lampenfieber absorbierten Natascha gesagt hatte, er werde auf dem Weg ins Institut im Central Park einen kleinen Indianerlauf einlegen, aber stattdessen für ein paar unbeschwerte Momente im letzten Peepshow-Loch am gesäuberten Times Square abtauchte. Kaum war er drin, in der engen weißen Kabine, in der es genauso nach Putzmitteln und abgestandenen Lo-Fi-Spermien roch wie früher in vergleichbaren Reeperbahn-Institutionen, checkte er die Taschentuchlage, für die Tränen, nur für die Tränen, die er inzwischen fast täglich vergoss. Er warf einen Dollar ein und guckte an dem sich schnell drehenden, viel zu dünnen, zu dunklen, zu mexikanischen Meidele vorbei, zu den anderen Fenstern mit den anderen geknickten Typen im Halbdunkeln des Peepshow-Karussells, in der Hoffnung, dass gleich noch eins herunterfahren und mein rattiges russisches Gesicht darin auftauchen würde, so wie damals vor Ewigkeiten in seinem goldigen Uraltleben, als er und ich zusammen in New York waren. Nichts, kein Soli, nirgendwo. Stattdessen erschien in der Kabine gegenüber das Gesicht eines beinahe unanständig alten, glubschäugigen Mannes mit zitterndem Kinn und fast durchsichtiger, violett geäderter Haut, der genauso wie der selige Schleumel aussah, nachdem er ein paar Jahre im Grab gelegen hatte. Noah winkte ihm erschrocken zu, der Alte winkte zurück, und dann schloss sich zum Glück Noahs Ein-Dollar-Fensterle, und er konnte in Ruhe und ungestört wieder ein bisschen weinen. Ja, Noah weinte viel in den letzten Tagen und Wochen. Er weinte sogar, deep down where it counts, auf dem Foto, das er mit Nataschas alter HLG-Fotokurs-Minox von sich selbst für die PKI-Prospekte gemacht hatte. Während er jetzt den umgefallenen Stapel schnell und hektisch vom Boden aufhob, damit Natascha nicht unten im Taxi zu lange auf ihn warten musste, fing es wieder an. Seine Wangen glühten, die Augen brannten und füllten sich sofort mit kleinen heißen Paniktränchen.
»Was ist denn jetzt schon wieder los, Petzkele?« »Ach, nichts, Mami. Ich muss nur kurz an Papa und Soli denken und an dich natürlich.«
Und an was noch? Naja, um ehrlich zu sein, an einen gewissen kleinen Gedankenfehler, wegen dem ich die letzten 20 Jahre meines überflüssigen Lebens noch überflüssiger gemacht habe. Schon wieder die Geldsache? Immer noch der Meinung, dass Geld stinkt, dass es schlecht ist, schlecht macht und so weiter? Im Gegenteil, Mami. Genau das ist ja das Problem. Vergiss die hohlen idealistischen falschen Jahre von Good Life. Geld ist gut. Vergiss meine Ess-euch-mager-Aktion an den Hamburger Schulen, den Schwur für Darfur, das Klack-Klack-Klack meiner Regenwaldinstallation, die Ja-Ja-Jahwe-Anti-Wall-Street-Hymne, meinen goischistischen Alles-was-dir-auch-wehtun-würde-Blog. Hab ich je was erreicht? Hat es jemandem was genützt, dass ich meine Erben-Pignonse in lauter 1-Millimeter-Daneben-Projekten versenkt oder einfach verschenkt habe? Geht es mir besser, seit ich als Noah bargeldlos durch Manhattan irre, die glückliche dunkle Kapitale des Kapitalismus? Sag du's mir. Natürlich nicht. Seit wann scheint die Sonne in geschlossenen Räumen? Der große böse Geldrebbe Schleumel Folani, der dich niemals fickende Ehemann, remember? Der hat mit seinem Geld mehr für die Welt getan als ich. Hat er es gespendet? Nope, never. Er hat's investiert. Investiert. Er schuf Arbeit, glückliche Angestellte, gut gefickte Geliebte, eine stets vollgefressene Ehefrau sowie einen Sohn mit bester Ausbildung, der, wenn er mega Glück hatte, nur einmal in der Woche geschlagen wurde. Conclusio, Baby? Hab ich doch gerade gesagt. Geld ist gut, Geld macht gut. Leider, sonore Stimmlage, joviales Krächzen des usually eher unmännlichen inneren Stimmchens, leider hat dein geniales Petzkele selbst nichts mehr. Alles verschenkt und verklimpert. Du hast nicht zufällig noch eine 500.000 oder so übrig? Damit käme ich durch, ich bin nicht unbescheiden. Damit könnte ich das Institut zum Laufen bringen. Plakate, Radiospots, Tage der offenen Tür, bis das Geschäft brummt wie früher Schleumels Pluto GmbH. Bis es in der Welt der Wissenschaft anerkannt ist und nicht bloß in den unverrauchten, von Hühnersuppenduft erfüllten Schwarzmarkt-Hinterzimmern der First Generation. Bitte, nur 500.000. Wie denn, Baby? Ich bin doch tot. Einen Tag nach Schleumels Schloss Schimm am Grindelhof, kurz aus dem 102er gestiegen, um ungestört ein paar Winde abzulassen und dabei von einem polnischen Reisebus in Stücke gerissen. Schon vergessen? Ja, irgendwie ja, Mami, entschuldige. Die Hälfte meiner Erinnerungen rutscht neuerdings durchs hyperaktive Sieb meines leergeriebenen Hypothalamus. Weißt du, ich dachte, ich käme in New York mit einer halben Portion Methylphenidat zurecht, vor allem aus Kostengründen, aber das war natürlich ein Fehler. Wenn du nur wüsstest, wie es wehtut, nichts mehr auf dem Konto zu haben. Stopf, was ist mit dem Buddha Le Baby? Der bringt höchstens 200.000. Und Merav, die alles Verschlingende? Die gib mir bestimmt nicht zurück. Auch nicht, wenn du ihr sagst, dass du nicht wiederkommst? Nicht schlecht, Mami. Danke, Mami. Ach, wie ich deinen ewigen Methangeruch vermisse, wie ich mich nach deiner gespielten Dämlichkeit sehne. Kann es sein, dass das Leben leichter ist, wenn man sich wie du immer nur blöd stellt? Danke, verstanden. Bye-bye, Chick. Und vergiss, dass dein Sohn der erste jüdische Franziskanermönch ever werden wollte. Und du vergiss nicht, dass Natascha unten an der Madison-Ecke 92. im Taxi auf dich wartet. Trödel nicht.